Ja, danke schön. Mit diesen Versen ist ja auch schon das Thema angeklungen. Corinna hat es ja auch am Anfang schon gesagt. Es gibt so eine Phase im Leben eines Menschen, die muss jeder Mensch mal durchmachen. Und man erlebt diese Phase ja manchmal als mehr oder weniger geschmeidig, aber in der Regel als eher anstrengend. Ich spreche von der Pubertät. Das ist so eine Phase, die ist nicht nur für die Pubertierenden anstrengend, weil die Eltern ja immer so schräg sind, sondern auch für die Eltern anstrengend. Durchaus. Das ist so eine Phase, die würde man eigentlich ganz gerne überspringen, geht aber nicht, denn die ist ja auch wichtig. Ist ja ganz eine ganz wichtige Phase im Leben eines Menschen, weil sich da vieles klärt, weil da vieles herausgebildet wird. Die eigene Persönlichkeit bildet sich heraus. Man entdeckt so, wer bin ich eigentlich? Unheimlich wichtige Phase. Und von daher müssen wir sie durchmachen, ob wir wollen oder nicht. Und naja, und wer selber Kinder hat, der macht sie ja mindestens zum zweiten Mal durch. Manche Großeltern oder Urgroßeltern vielleicht auch zum dritten oder vierten Mal. Sie kommt regelmäßig wieder. Ist ja auch alles gut. Ist ja schön, wenn das so ist. Es ist wichtig. Und wisst ihr, was das Beste an dieser Phase ist, an dieser Pubertät? Sie endet irgendwann mal. Das sei euch Eltern, die ihr vielleicht gerade Kinder in dem Alter habt, zur Hoffnung gesagt. Diese Phase endet tatsächlich irgendwann und dann ist wieder alles gut. Sollte sie jedenfalls. Wer mit 18 oder 25 immer noch rumpubertiert, den nimmt man nicht mehr so ganz ernst. So einem 13-, 14-Jährigen sieht man vieles nach. Aber wenn du 25 bist und immer noch irgendwie schräg drauf, dann wird's langsam komisch. Und so ist die Gemeinde, an die der Hebräerbrief schreibt, aber auch die Gemeinde, an die Paulus schreibt, nämlich die Gemeinde in Korinth. Es gibt da einen Text, der ist ganz ähnlich wie der, den wir gerade gehört haben aus dem Hebräerbrief. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 3, zu euch konnte ich bisher aber nicht wie zu Geisterfüllten sprechen, sondern ich musste euch wie Menschen behandeln, die von ihrer eigenen Natur bestimmt und im Glauben noch Kinder sind. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch gar nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das jetzt noch nicht, denn ihr seid noch immer von eurer eigenen Natur bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigenwillig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Denn wenn einer sagt, ich halte mich an Paulus, ein anderer, ich stehe zu Apollos, seid ihr da nicht genauso wie die anderen? Was ist denn schon Apollos? Und was ist Paulus? Sie sind doch nichts als Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat nur das getan, was ihm der Herr aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Aber Gott hat es wachsen lassen. So ist weder der, der pflanzt, von Bedeutung, noch der, der es begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der, der pflanzt und der, der es begießt, arbeiten zwar beide an demselben Werk, aber jeder wird seinen besonderen Lohn erhalten, wie es seinem persönlichen Einsatz entspricht. Da sind sie also mitten in der Pubertät, die Gemeinde in Korinth. Und das ist auch nervig, das ist auch anstrengend mit diesen Menschen. Eigentlich sollten sie schon längst erwachsen sein, sagt Paulus. Wieso braucht ihr eigentlich immer noch Milch? Ihr seid ja schon fast wie noch kleine Kinder. Irgendwie hat man den Eindruck, ja, die stehen so zwischen allen Stühlen, die Leute da in der Gemeinde. Wenn Paulus von Leuten spricht, die noch gar nicht glauben, dann spricht er immer vom natürlichen Menschen. Aber das sind die Korinther ja nicht. Das sind ja Gottes Kinder. Aber auf der anderen Seite sind sie eben auch nicht so ganz, wie Paulus sich das ja immer wünscht, vom Heiligen Geist bestimmt, sondern sie stehen irgendwo dazwischen. Und irgendwie ist das anstrengend. Pubertät eben. Das ist ja auch nicht schlimm. Denn auch im Glaubensleben, Corinna hat das am Anfang auch schon gesagt, machen wir ja auch Phasen durch. Das ist völlig normal. Wenn du zum Glauben kommst, wenn du so deine ersten Schritte im Land des Glaubens machst, dann bist du im Bild gesprochen auch noch so ein bisschen wie ein Kleinkind. Ja, da brauchst du Milch, ja, nichts Festes zu beißen. Du kannst einem Kleinkind, das noch keine Zähne hat, kein Körnerbrot geben. Dann braucht man, ohne Bild gesprochen, die grundlegenden Wahrheiten des Glaubens. Die muss man erstmal verstanden haben und dann kann man weitergehen. Wenn du deine ersten Schritte im Land des Glaubens machst, dann ist vieles noch unsicher, weil es auch so fremd erstmal ist. Und da weißt du nicht so recht, worauf es ankommt. Und da ist es wichtig, dass du so diese Grundlagen hast und dass jemand da ist, der sie dir auch erklärt. Und das ist auch völlig normal. Das muss auch so sein. Das darf auch so sein. Und dann ist es auch völlig normal, wenn man irgendwann in so eine Pubertätsphase kommt. Im Glauben. Das heißt, Pubertät ist ja eigentlich eine Phase, wo man anfängt zu rebellieren. Wo man fragt, warum ist das so und so? Warum muss ich das so und so machen? Stimmt das eigentlich alles, was mir meine Eltern mitgegeben haben? Es ist wichtig, dass wir diese Fragen stellen. Kritische Fragen. Du fängst nämlich an, dein eigenes Wesen zu betrachten und überhaupt erstmal zu finden. Und das ist im Glauben auch so. Du brauchst, glaube ich, diese Phase, wo du guckst, was glaube ich denn eigentlich? Und wenn ich mal das wegnehme, was ich nur von meinen Eltern übernommen habe, was bleibt mir dann eigentlich? Ich glaube, diese Phase einer Auseinandersetzung auch mit Gott ist wichtig. Sonst kommt die vielleicht später irgendwann mal. Wenn man einfach nur übernimmt und irgendwie sich zu eigen macht, aber ohne jemals gefragt zu haben, ist es denn auch meins? Dann kommen die Fragen später. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese Auseinandersetzung mit Gott auch zulassen, dass wir diese Fragen zulassen. Ja, und die dritte Phase sollte dann der erwachsene Glaube sein, das mündige Christensein. Und das Problem bei den Korinthern ist, dass der Paulus sagt, ihr solltet eigentlich schon weiter sein. Korinth ist die Stadt gewesen, wo Paulus sich mit am längsten aufgehalten hat. 1,5 Jahre war er da. Nur in Ephesus ist er noch länger gewesen, da war er 2,5 Jahre. Aber jetzt ist irgendwie so die Frage, wie kommen wir denn jetzt weiter? Wie wachsen wir? Und Paulus sagt, ja, ihr wachst ja gar nicht. Aber woran liegt das eigentlich? Die Milch, die die Korinther immer noch brauchen, das ist, wie gesagt, also so diese Grundwahrheiten des Glaubens. Und die haben sie noch gar nicht wirklich verinnerlicht. Das ist noch gar nicht mal in ihrem Herzen angekommen. In den Köpfen vielleicht. Verstanden haben die das. Aber es ist noch nicht in den Herzen angekommen. Sie leben es noch nicht. Und wenn ihr den Korintherbrief lest, werdet ihr das sofort merken, was Paulus da alles aufzählt, was da passiert ist. Das ist also die Milch. Sie brauchen noch mal die Grundwahrheiten. Aber was ist dann eigentlich sozusagen das Körnerbrot? Das Schwarzbrot des Glaubens, das sie eigentlich essen sollten. Was ist das eigentlich? Wenn wir vom Schwarzbrot des Glaubens sprechen, dann habe ich so den Verdacht, dass wir meistens damit meinen, dass wir unser Wissen mehren. Unser Wissen über Gott, unsere Bibelkenntnis, dass wir die vertiefen. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das tun. Aber ich glaube, mehr Wissen ist nicht das Wichtigste. Schwarzbrot im Glauben ist auch nicht unbedingt das tiefe Bohren in der Heiligen Schrift. Das gehört natürlich dazu und ich finde das ganz, ganz wichtig. Aber das ist nicht das Eigentliche. Mit Schwarzbrot, mit der festen Nahrung, die Paulus erwähnt, meint er, dass er doch eigentlich schon in der Lage sein müsste, den Korinthern mehr zuzutrauen. Und er meint damit, dass sie anfangen, selbstständig im Glauben zu werden und nicht ständig gefüttert zu werden. Die feste Speise, das ist der Anspruch Gottes an unser Leben. Wenn wir mal verstanden haben, was Gott für uns getan hat, dann ist ja der nächste Schritt sozusagen, dass ich frage, und was bedeutet dieser Gott für mich, wenn der wirklich mein Herr ist? Was heißt das eigentlich? Das kann man ja intellektuell ganz schnell verstehen. Christus ist der Herr, weil er für mich gestorben ist. Aber was bedeutet das für mein Leben? Und diesen Schritt zu gehen, das würde heißen, erwachsen zu werden im Glauben. Jetzt sagt der Paulus das ja hier sehr, sehr pauschal. Es kann natürlich sein, dass man in manchen Lebensbereichen schon sehr erwachsen ist im Glauben und in anderen vielleicht eher noch nicht. Also es gibt ja keinen Menschen, der überhaupt gar nicht sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, also keinen Christen, oder das in Gänze tun würde. Das kann ich ja auch nicht. Jeder von uns hat so Lebensbereiche, die hat er dem Geist Gottes unterstellt und ist da gut auf dem Weg. Und es gibt Lebensbereiche, wo wir damit noch eher zögerlich sind, sage ich mal. Also es kann zum Beispiel sein, du hast den Bereich deiner Finanzen, deines Geldes, deines Besitzes in guter Art und Weise Jesus unterstellt. Du hängst nicht am Geld, du kannst großzügig geben, du machst dir keine Sorgen um deinen Unterhalt, weil du weißt, der Herr wird dich versorgen und so weiter. Ist kein Thema dieses. Aber auf der anderen Seite hast du immer noch Streit mit deinen Mitgeschwistern und bist einfach nicht in der Lage, mal hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid. Da wirst du gar nicht vom Geist Gottes bestimmt. Versteht ihr? Es gibt diesen Lebensbereich, es gibt jenen. Und so ist das, glaube ich, auch ganz normal. Und das ist auch wichtig festzuhalten, wenn der Paulus hier den Korinthern schreibt, der nennt es sich sogar fleischlich. Und Fleisch ist immer die von Gott abgewendete Welt der Menschen. Aber so sind sie ja nicht. Sie sind ja Gottes Kinder. Paulus sagt, ihr seid unmündig in Christus. Das heißt, zwar unmündig sozusagen, also ihr seid noch irgendwie so Kleinkinder im Glauben, aber ihr seid doch wenigstens in Christus. Also das, was Paulus hier beschreibt, das stellt jetzt nicht das Christsein als solches in Frage. Aber die Frage ist, wie wächst man eigentlich? Vielleicht kann man hier einen Begriff mal einführen, den Richard Rohr geprägt hat in seinem Buch über das Enneagramm. Da spricht er nämlich von Erlösten und unerlösten Anteilen unserer Persönlichkeit. Und ich finde, das ist viel hilfreicher, als jetzt zu sagen, oh, du bist geistlich und du bist ungeistlich. Das sind ja so plakative Ausdrücke, mit denen kommt man nicht weiter. Jeder von uns, glaube ich, hat erlöste und unerlöste Persönlichkeitsanteile in sich. Erlöst ist das, was wir dem Geist Gottes hingehalten haben, wo er uns geheilt hat, wo er uns berührt hat. Das sind die Dinge, wo er uns auch spürbar, sichtbar verändert hat. Das sind die Anteile unserer Persönlichkeit, die wir ihm gegeben haben, die wir ihm geschenkt haben, wo wir gesagt haben, da soll Christus der Herr sein. Und die unerlösten Anteile unserer Persönlichkeit sind die, die wir noch so ein bisschen eifersüchtig hüten, wo wir ein bisschen vielleicht Schwierigkeiten haben, die herzugeben. Und die auch der Herrschaft Jesu zu unterstellen. Und da hat jeder so seinen Punkt, glaube ich. Denn wir werden ja zu unseren Lebzeiten nie vollkommen sein. Das geht ja gar nicht. Es wird immer irgendwas Unerlöstes noch in uns sein. Und die Frage ist also, was sind meine Bereiche, wo ich noch unerlöst bin? Wo bedarf ich noch der Heilung? Wo braucht es das noch, dass der Geist Gottes mich berührt, mich heilt, mich auf guten Weg führt? Paulus macht es an ein paar Beispielen fest. Er sagt den Korinthern, also unerlöst seid ihr zum Beispiel dort, wo Streit und Eifersucht unter euch herrschen. Ihr wollt doch nicht, so fragt Paulus die Korinther, ernsthaft behaupten, dass ihr geistlich gut unterwegs seid, wenn ihr euch gegenseitig zerfetzt. Und wenn es so eine Eifersucht unter euch gibt, wenn ihr euch gegenseitig blöd anmacht, das ist doch nicht vom Geist bestimmt. Da sagt Paulus, das ist doch fleischlich. Die Kinder Gottes, die entzweit werden, weil sie sich an irgendwelche Menschen hängen. Streit und Eifersucht. Wenn also Streit herrscht, muss man vielleicht auch fragen, woher das kommt. Wenn man so verletzt reagiert, muss man vielleicht fragen, woher das kommt. Vielleicht kommt es daher, dass ein Bereich in deinem Leben berührt wird, der noch nicht geheilt ist. Vielleicht entsteht deswegen Streit. Vielleicht bist du deswegen an bestimmten Punkten so empfindlich und reagierst auch schnell über. Unerlöst sind wir dort aber auch, wo wir rechthaberisch sind. Dort, wo wir uns weigern, auf andere zu hören. Wo wir uns selbst für absolut hinstellen. Wo wir nicht mehr für die Kritikfähigkeit offen sind. Dort sind wir unerlöst. Das Zweite, was Paulus nennt, ist dieses sich hängen an Menschen. Da sagen die einen, ich bin des Paulus und ich bin dem Apollos. So müsste man das Griechische jetzt mal wörtlich übersetzen. Und diese grammatische Konstruktion, die springt eben zum Ausdruck, dass man jemandem gehört. Ich bin des Paulus, also wie sein Eigentum. Oder ich bin dem Apollos, ich gehöre dem Apollos. Da gab es also Leute, die haben sich eben an diese bestimmten Führergestalten gehängt. Der Paulus als Gründer der Gemeinde, klar. Aber der war nicht so redebegabt. Und da gab es dann einige, die waren so ein bisschen, die fanden sich so ein bisschen toller. Und dann kam der Apollos in die Gemeinde und der konnte reden. Der konnte reden. Dem konntest du Stunden zuhören. Und der hatte auch seinen Fanclub. Also haben sich manche an Apollos gehängt. Und dann waren wieder andere, die waren eher so, ich sag mal, ein bisschen so streng gesetzlich in die Richtung, die sagten, oh, wir halten es eher mit Petrus. Und dann gab es dann die, eine vierte Gruppe noch, die sagten, wir gehören zu Christus. Also das waren dann die ganz Frommen, die ganz Tollen, so ungefähr. Und dann gab es diese Parteiungen. Und Paulus sagt, das ist doch nicht vom Geist Gottes. Sich so an Menschen hängen. Denn ihr werdet es erleben, Menschen werden euch enttäuschen. Immer. Das ist so. Menschen müssen irgendwann enttäuschen, weil sie Menschen sind. Ein drittes Anzeichen dieses unerlösten Lebensstils, das ist dieses sich hängen an Äußerlichkeiten, dieses sich festmachen. Den Korinthern war das so wichtig, zu demonstrieren und zu zeigen, wir sind intelligent, wir haben die große Erkenntnis, wir legen Wert auf Weisheit. Wir legen Wert darauf, dass einer was darstellt, wenn er uns predigt. Ja, das war unheimlich wichtig. Auf eine glänzende Rhetorik kam es da an. Was gesagt wurde, war vielleicht gar nicht so wichtig, aber dass es gut klang, war wichtig. Das war ja auch in der griechischen Philosophie so eine Schule. Man musste gut reden können. Und denen sagt Paulus, also als ich bei euch war, bin ich nicht mit großer Weisheit gekommen. Ich bin mit einem ganz einfachen Wort gekommen. Mit dem Wort, mit dem Evangelium Jesu. Der mir alles war. Damit bin ich gekommen und mit mancherlei Verzagtheit, mit schlotternden Knien habe ich vor euch gestanden, wahrscheinlich weil er wusste, dass er nicht gut reden kann. Und so habe ich euch das Evangelium gebracht. Und eigentlich reicht das. Es kommt nicht auf die Äußerlichkeiten an, sondern es kommt darauf an, was man hört, was das Wesen ist. Kindisch sind wir dann, wenn wir noch nicht gelernt haben, selbstständig zu glauben. Wenn wir immer noch Anleitung brauchen, obwohl wir schon seit Jahren und Jahrzehnten im Glauben unterwegs sind. Kindisch sind wir auch, wenn wir uns von den Maßstäben dieser Welt leiten lassen. Nun waren ja die Korinther durchaus Leute, die, ich sag mal, geistliche Leistung vorweisen konnten. Wenn man den Briefeingang mal liest, was Paulus da schreibt er, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Wow. Also da ist mal Fülle, ja, da ist das ist mal was, kein Mangel an irgendeiner Gabe. Ich weiß gar nicht, hat hier jemand die Gabe der Sprachenrede unter uns? Wenn nicht, dann wäre das schon mal ein Mangel, denn die gibt es ja, diese Gabe. Die Korinther hatten die. Also die hatten alle Gaben. Und doch sagt Paulus, da stimmt was nicht. Und doch stimmt etwas nicht. Ob einer geistlich gut auf dem Weg ist oder doch den eigenen Wünschen folgt, ob einer einen kindischen oder erwachsenen Glauben hat, das zeigt sich nicht daran, welche Geistesgaben er hat. Und hat er die Gabe der Sprachenrede, ist egal. Das ist nicht das Kriterium, sondern die Herzenshaltung ist das Kriterium. Die Liebe, in der das Ausüben der Gaben geschieht, ist das Kriterium. Denkt an das Hohe Lied der Liebe, wo Paulus sagt, ich zeige euch einen noch einen viel besseren Weg. Er schätzt übrigens auch die prophetische Gabe viel höher als die Sprachenrede und so weiter. Die Korinther aber, die hielten sich für geistliche Überflieger, die hielten sich irgendwo für geistliche Muskelprosse, dass sie sagen, Gott hat uns stark gemacht, der ermächtigt uns, wir können Wunder tun, wir haben die Gabe der Sprachenrede. Wo ich auch glaube, dass es ein Missverständnis gibt davon, was Vollmacht eigentlich bedeutet. Damit hätten die Korinther ja durchaus auftrumpfen können. Vollmacht heißt nicht, dass man ermächtigt wird, von Gott etwas zu tun. Sondern es heißt, dass man von Gott eine Erlaubnis bekommt, etwas zu tun. Aber die Kraft kommt von Gott. Die kommt nie aus dem Menschen. Niemals. Paulus sagt an späterer Stelle, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und dazu hat er sich selbst auch gerechnet. Und ich finde, das ist keine Haarspalterei jetzt. Sondern es ist wichtig, das ist gerade so entscheidend, weil es um die Frage geht, wer tut hier was, Menschen oder Gott? Und ich finde, dass es eine wichtige Frage ist. In Matthäus 7, da spricht Jesus. Und er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, also am Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Was ich damit sagen will, ist, nicht das Tun ist entscheidend. Das kann manchmal ganz prächtig aussehen. Sondern das Sein vor Gott ist das Entscheidende. Die Herzenshaltung, das sich berühren lassen von Gott, das ist das Entscheidende. Darin zeigt sich ein erwachsener Glaube. Kindisch, unerwachsen ist ein Glaube, und damit komme ich so langsam zum Schluss, ein Glaube, der so in einer Versorgermentalität bleibt. Ein Glaube, der ständig gefüttert werden muss. Es geht hier um die Frage, wie kommen wir eigentlich weiter? Wie wachsen wir im Glauben? Wie passiert das eigentlich? Es hat dazu eine ganz spannende Untersuchung gegeben von der Willow Creek Gemeinde in USA, in Chicago, die dieser Frage mal nachgegangen sind, weil sie gemerkt haben, ihre Leute in der Gemeinde stagnieren irgendwie, die kommen nicht weiter. Die kommen zwar immer in den Gottesdienst und machen auch überall mit und arbeiten mit, alles gut. Der Gemeindebetrieb läuft so ungefähr, aber geistlich kommen die irgendwie nicht weiter, die bleiben irgendwo stehen. Und man hat dann sich das mal angeschaut und untersucht. Und das Ergebnis war verblüffend. Und weil es so verblüffend war, hat man diese Umfrage noch in anderen Gemeinden durchgeführt, dann schließlich in ganzen USA und schließlich weltweit, dass hunderte Gemeinden die gleiche Befragung durchgemacht haben, immer mit dem gleichen Ergebnis. Man hat bis dahin immer gedacht, also man wächst im Glauben, wenn man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, wenn man in irgendeiner Gruppe ist und wenn man so, keine Ahnung, am allgemeinen Programm teilnimmt. So eine Programmorientierung. Und man hat gemerkt, das ist es nicht. Es ist zwar wichtig, dass man in der Gemeinde ist, in der Gemeinschaft der Glaubenden. Es ist auch wichtig, dass man die Gottesdienste besucht, dass man irgendwo in der Kleingruppe ist, mitarbeitet und so weiter. Aber letztlich wächst man im Glauben dann, wenn man für seinen eigenen Glauben die Verantwortung übernimmt. Das hört sich jetzt erstmal ganz platt an. So platt ist es aber gar nicht. Denn Erwachsene, das sind Menschen, die für sich selbst Verantwortung übernehmen. Darum geht's doch. Ein Kind kann das nicht. Schon gar kein Kleinkind. Die machen, was ihnen in den Kopf kommt. Ein Erwachsener übernimmt für sein eigenes Handeln Verantwortung. Und so ist das im Glauben auch. Ich will euch mal ein Beispiel erzählen, um das zu illustrieren. Ein Pastorenkollege von mir ist mal auf mich zugekommen und hat mir erzählt, was ihm widerfahren ist in der Gemeinde. Da kam also nach dem Gottesdienst ein Mann auf ihn zu und sagte, du musst lebenverändernd predigen. Du musst lebenverändernd predigen. Ihr lieben Leute, erstens glaube ich nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der das aushält, wenn jeden Sonntag sein Leben verändert wird. Zweitens glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, der so predigen kann. Und drittens glaube ich vor allem, dass dieser Mensch ein geistliches Baby ist. Denn was er tut, ist hinzugehen und zu sagen, Pastor, füttere mich. Füttere mich. Ich kann das nicht selber. Du bist dafür verantwortlich, dass ich im Glauben satt werde. Und das sind unmündige Christen. Wenn wir nur in die Gemeinde kommen, um uns füttern zu lassen und dabei jeglichen Anspruch Gottes auf unser Leben ausblenden, aber auch jegliche Verantwortung, die ich selber für meinen Glauben habe, ausblende. Unmündig sind wir, wenn wir von der Gemeinde erwarten, dass sie uns glücklich macht. Das ist eine Überforderung jeder Gemeinde. Keine Gemeinde kann das. Kindisch ist so ein Wohlstandschristentum, in dem es auf schöne Gefühle, so einen spirituellen Schauer ankommt und geistliche Rundumversorgung, aber wo Gott am besten diese Ruhe nicht stören darf. Das ist kindisch, das ist unreif, das ist einfach nicht erwachsen. Wie also wachsen wir im Glauben, indem du für dich selbst, für deinen Glauben Verantwortung übernimmst? Das heißt, ich kann dir 50 Mal von hier vorne sagen, Lies deine Bibel, bete jeden Tag, komm in den Gottesdienst, arbeite mit. Wenn du nicht selbst tätig wirst, bringt das gar nichts. Das nutzt einfach nichts. Du musst es nämlich machen. Das kann keiner für dich machen. Du musst für dich schauen, in welcher Beziehung du zu Jesus bist. Das kann keiner für dich machen. Und du musst schauen, welchen Schritt du gehen willst im Glauben. Das kann auch keiner für dich machen. Du musst Verantwortung für dich selbst übernehmen. Erwachsen wird der Glaube, wenn er in Jesus Christus bleibt. Das ist überhaupt gar nicht aufregend. Das ist so banal, das habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber genau das ist es. Es ist furchtbar banal. Es ist furchtbar einfach. Es ist gar nicht tiefgründig. Das kann jeder verstehen. Und so muss es auch sein. Die Wahrheit muss einfach sein, damit sie jeder verstehen kann. Micha hat im Alten Testament schon dem Volk Israel gesagt, der Herr hat dich doch wissen lassen, was er von dir fordert, was gut ist und was er von dir erwartet. Das weißt du doch. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in stetiger Verbindung mit deinem Gott. Das ist es. So einfach. Ihr müsst es nur machen. Wie bleiben wir in Jesus? Wie machen wir das? Das wisst ihr alle. Lies die Bibel, bet jeden Tag, haben wir als Kinder gesungen, oder? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Das ist es eigentlich schon. Mehr braucht man eigentlich fast gar nicht. Erwachsen wird der Glaube durch die tägliche Begegnung mit Gott. Und ob du diese Begegnung suchst und hast, das kann keiner für dich entscheiden oder machen. Da musst du selber schauen. Du wirst wachsen, wenn du für dich selbst Verantwortung übernimmst. Erwarte nicht, dass andere dich füttern. Erwarte, dass Gott selbst dich füttert. Dass er dir gibt, was du brauchst. Erwachsen wird dein Glaube, wenn du in Jesus Christus bleibst. Und das ist überhaupt nicht aufregend, das ist fast schon banal. Wie gesagt, das weiß jeder. Das hat gar nichts so Großes, Tiefgründiges an sich. Tu einfach das, was du weißt. Der Glaube wird nicht erwachsen durch immer neues Wissen, sondern durch das Tun dessen, was wir wissen. Vielleicht gibt es dazu noch mehr, was man sagen kann, aber das ist doch schon mal ein Anfang. Übernimm Verantwortung für deinen Glauben, bleibe in Jesus Christus, tu, was du weißt, dann wirst du wachsen und erwachsen werden. Und dann halte Jesus einen Lebensbereich nach dem anderen hin. Es erwartet ja keiner von dir, dass du alles schaffst. Das ist auch nicht realistisch. Aber was Jesus dir zeigt, wo er gerne dran arbeiten möchte, das halt ihm hin und gib's ihm. Und du wirst wachsen. Du wirst wachsen. Amen.